Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich heute Morgen hier sein kann, dass ich einige bekannte Gesichter wieder sehen darf und bekannte Geschwister treffen darf. Und ich freue mich, dass diese Verbindung zu Riedlingen jetzt schon etwas konstanter ist und ja, wir einen regen und regelmäßigen Austausch haben dürfen. Wir alle sind Kinder. Jeder von uns hat oder hatte Eltern. Und selbst in der kuriosesten Biografie, nämlich in der unseres Herrn Jesus Christus, auch hier kommen Eltern vor. Wir alle, wir werden als Kinder geboren und lernen, was es bedeutet, ein Kind zu sein. Aber normalerweise bleibt es nicht beim Kindsein, sondern man wächst heran, man wird erwachsen und man bekommt womöglich selbst Kinder. Ich gehöre mittlerweile auch zur Elterngruppe und unsere vier Kinder, die haben mein Leben und das meiner Frau ganz gehörig auf den Kopf gestellt. Früher war alles etwas gemütlicher, heute, da ist jeden Tag Action angesagt. Kinder bedeuten viel Arbeit, aber sie bedeuten auch viel Liebe und Zuneigung. Und für mich bedeuten sie auch Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Zum einen werde ich wieder mit der Sichtweise eines Kindes konfrontiert. Und zum anderen merke ich, dass ich die Dinge oft ganz anders sehe, nämlich wie ein Papa eben. Wo meine Kinder eine kleine Hüpfburg sehen, da sehe ich zum Beispiel ein Sofa, das kaputt geht und von dem man herunterfallen kann. Wo die Kinder ein großes Schlaraffenland sehen, da sehe ich ein unaufgeräumtes Zimmer. Und wo die Kinder eine geeignete Freifläche zum Herumtoben sehen, da sehe ich eine vielbefahrene Straße. Die Bibel ist voll von Beispielen und Vergleichen, die uns helfen, die Botschaft Gottes besser zu verstehen. Zum Beispiel musste ein Josef die Lebensgeschichte Jesu als Vergleich durchleben. Er hatte zunächst das Leben zur Rechten des Vaters, dann des schönen Gewandes beraubt, auf den Grund der Erde geworfen, zum Sklaven degradiert, unter falschen Anschuldigungen verurteilt und in die Todeszelle gesteckt, aber dann wieder erhöht zur Rechten des Königs. Oder aber die vielen Gleichnisse, die Jesus über das Himmelreich erzählt hat, die Vergleiche, die er in der Bergpredigt macht und so weiter. Und schließlich gibt uns die Bibel auch noch Vergleiche für unsere Beziehung zu Gott. Zum einen ist da das Bild von Braut und Bräutigam und zum anderen das vom Vater und seinen Kindern. Und in diesem Fall handelt es sich sogar um viel mehr als nur ein vergleichendes Bild. Wir sind nicht nur wie Kinder Gottes, sondern wir sind tatsächlich Kinder Gottes, mit allen Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Als Beleg dafür möchte ich beispielhaft zwei Verse zitieren, nämlich aus Johannes 1, Vers 12. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Oder die Verse aus Römer 8, die wir eben schon hörten. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Das war Römerbrief, Kapitel 8, Verse 14 bis 17. Wir, die wir an Gott glauben, sind seine Kinder. Und ich denke, wir können mehrere Dinge aus dieser Sache lernen. Aus der Beziehung zu Gott können wir für die Beziehung zu unseren Kindern lernen. Zum Beispiel, wie funktioniert die Erziehung? Aber wir können auch umgekehrt aus unserer Beziehung zu unseren Kindern lernen, wie die Beziehung zu unserem himmlischen Vater funktioniert. Und genau das möchten wir uns heute Morgen etwas genauer anschauen. Man könnte sich jetzt hier sehr viele Facetten der Beziehung anschauen und daran nachvollziehen, wie und warum Gott an uns handelt. Aber, ihr habt es gehört, wir sind aus der Nähe von Heilbronn. Wir haben noch eine weite Heimreise, deshalb möchte ich heute Morgen nur drei davon herausgreifen. Nämlich erstens die Liebe des Vaters. Die Liebe des Vaters im Himmel, die ist geradezu sprichwörtlich. Die Motivation des göttlichen Handelns ist in ihrem tiefsten Grunde Liebe. Aber eben weil diese Liebe so sprichwörtlich ist sie manchmal geradezu abstrakt und wenig greifbar. Deshalb möchten wir uns einmal vorstellen, wir seien an Gottes Stelle und unsere Kinder seien an unserer Stelle. So, und wie gehen wir jetzt mit uns um? Oder besser gesagt, wie gehen wir mit unseren Kindern um? Genau. Was wir tun, das tun wir aus Liebe. Wir wickeln sie nicht, weil uns das Spaß macht, sondern weil wir sie lieben. Wir nehmen nicht Rücksicht auf ihre ausgefallenen Wünsche, weil es uns das Leben so unglaublich erleichtert, sondern weil wir sie lieben. Und was kaufen und bauen wir nicht alles für unsere Kinder? Spielsachen und andere Dinge. Aber nicht etwa, weil wir nicht wissen, was wir mit unserem Geld anfangen sollen, sondern weil wir sie lieben. Und einen ganz ähnlichen Vergleich macht Jesus in der Bergpredigt, als er vom Beten sprach. Ist etwa ein Mensch unter euch, der seinem Sohn, wenn er ihn um Brot bittet, einen Stein biete? Oder der ihm, wenn er ihn bittet um einen Fisch, eine Schlange biete? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Ja, wenn wir böse Eltern unseren Kindern schon so sehr lieben, dass wir ihnen möglichst viel Gutes tun, wie viel mehr handelt Gott gut an uns? Gottes Triebfeder ist die Liebe. Und wenn wir an unsere Kinder denken, dann merken wir, wozu uns diese Liebe befähigen kann. Dann können wir auch besser verstehen, warum Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist. Von einem gerechten Gott, der Sünde bestraft, hätte man sich ja auch ein ganz anderes Vorgehen erwarten können. Die Regeln sind bekannt, Konsequenzen bei Regelverstoß ebenfalls. Hier steht alles drin, ihr habt es auch gelesen. Habt ihr es befolgt? Tja, schade. Dann wird es im Himmel halt etwas ruhiger. Warum handelt Gott nicht so? Auch das verstehen wir besser, wenn wir in uns selbst hineinhören. Wenn eines meiner Kinder ungehorsam ist, dann ist die Beziehung momentan gestört, aber sie ist beileibe nicht beendet. Im Gegenteil. Mein sehnlicher Wunsch ist es, die Beziehung wieder in einen ungetrübten Zustand zu überführen. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass es meine Aufgabe ist, meinem Kind Gehorsam beizubringen. Was mache ich also? Ich versuche in dieser konkreten Situation durch eine Strafe Abschreckung vor falschem Verhalten zu schaffen. Aber in der Regel biete ich neben der Strafe auch einen Ausweg in dieser Situation an. Das habe ich bei mir beobachtet. Und wenn ich ehrlich bin, dann ist das nicht nur ein Ausweg für meine Kinder, sondern auch ein Ausweg für mich selbst. Denn eigentlich möchte ich nicht bestrafen. Genauso hat sich Gott uns gegenüber verhalten. Er hat eine Strafe für Ungehorsam verhängt. Und wenn wir stur genug sind, dann wird er sie auch ausführen. Aber er bietet uns gleichzeitig einen Ausweg an. Aber interessanterweise entscheiden sich meine Kinder oft genug für die Strafe. Ihr Dickkopf ist dann stärker als ihr Verstand. Und wie sieht es mit uns aus? Was steht unserem Sündenbekenntnis im Weg? Was hindert uns daran, Gottes Ausweg anzunehmen? Unser Dickkopf, unser Ego. Lass es nicht so weit kommen, dass dein Dickkopf über deinen Verstand siegt. Aus Liebe sind wir dazu bereit, für unsere Kinder bis zum Äußersten zu gehen. Und genau das hat Gott für uns auch getan. Ja, Gott liebt uns. Und weil er uns liebt, beschäftigt er sich auch mit uns. Und darum kommt nun Teil 2, die Erziehung des Vaters. Die Erziehung eines Kindes, die ist kein einmaliger Akt, sondern ein langwieriger, anstrengender, kontinuierlicher Prozess. Und beide Seiten, die Eltern und die Kinder, die beschreiten diesen Prozess mit gemischten Gefühlen. Davon lesen wir in Hebräer 12. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt den Trost vergessen, der zu euch geredet ist wie zu Kindern. Mein Sohn, achte nicht gering die Zucht des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit Kindern geht Gott mit euch um. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, die doch alle erfahren haben, so seid ihr Ausgestoßene und nicht Kinder. Wenn unsere leiblichen Väter uns gezüchtigt haben und wir sie doch geachtet haben, sollten wir uns dann nicht viel mehr unterordnen dem Vater der Geister, damit wir leben? Denn jene haben uns gezüchtigt wenige Tage nach ihrem Gutdünken. Dieser aber tut es zu unserem Besten, auf dass wir an seiner Heiligkeit Anteil haben. Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Schmerz zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Ja, dieser Abschnitt im Hebräerbrief, der ist relativ bekannt und er ist an uns Gläubige adressiert. Wir sind dabei die Kinder und die dieser Erziehung bedürfen. Der Vater im Himmel ist derjenige, der diese leidvolle Aufgabe übernimmt. Es ist etwas Wunderschönes, wenn man sehen darf, wie seine Kinder gesund an Körper, Geist, Seele und Charakter heranwachsen und sich zu vernünftigen Menschen entwickeln. Aber es geht auch anders. Vor ein paar Jahren war ich mit meiner Familie in Krimmel in Österreich im Urlaub. Und dort haben wir die gewaltigen Wasserfälle bestaunt. Also wer die noch nie gesehen hat, das lohnt sich wirklich, kann ich jedem empfehlen. Aber genauso gestaunt haben wir über ein junges Mädchen, das war so schätzungsweise 4, 5 Jahre alt, und die wollte nicht so wie ihre Eltern. Und damit das kein Geheimnis bleibt, hat sie sich auf den Boden gewälzt und mit ihrem Geschrei das Getöse der Wasserfälle noch überboten. Also um das klarzustellen, ich kenne diese Familie nicht, ich möchte sie auch nicht persönlich angreifen. Dieses Mädchen hat jetzt halt Pech, dass sie durch ihr eindrückliches Verhalten als Negativbeispiel Eingang in eine Predigt gefunden hat. Erziehung bedeutet für die Eltern harte Arbeit. Es bedeutet, konsequent zu sein, auf sich selbst als Vorbild zu achten, gerecht, aber liebevoll zu sein, immer angemessen zu handeln und von A bis Z alles zu wissen, alles zu erklären. Es bedeutet, auf jedes Kind einzeln und individuell einzugehen, aber gegenüber den Geschwistern den Eindruck absoluter Gleichbehandlung zu erwecken. Und es bedeutet auch, Fehlverhalten zu bestrafen. Das kostet Zeit, es kostet Nerven, es erfordert Geduld und es tut einem oft selbst weh. Die Belohnung dafür ist ein wohlgeratenes Kind, das es möglichst einfach hat, sich im Leben zurechtzufinden und das sich anderen gegenüber anständig verhält. Genau diese mühevolle Arbeit macht sich Gott mit uns. Es ist ein Ausdruck seiner Liebe zu uns und es wäre dumm, diese Liebestat abzulehnen. Aber das ist natürlich leichter gesagt als getan. Einem Kind gefällt es nicht, wenn es bestraft wird. Und den Eltern gefällt das nebenbei auch nicht. Und genauso wenig gefällt es auch uns Kindern Gottes, wenn wir Strafe ertragen müssen. Trotzdem ist sie notwendig, denn sie dient unserem Besten. Aber die Erziehung hat noch einen weiteren Zweck. Stellt euch einmal vor, ihr wärt jetzt in Krimmel. Und das kleine Mädchen, das da schreiend und zappelnd auf dem Boden liegt, das sei eure Tochter. Ihr redet auf sie ein und ihr appelliert an ihre Vernunft. Aber es hilft nicht. Ihr droht ihr vielleicht dies und das an, aber sie schreit einfach weiter und sie lenkt die Aufmerksamkeit der Menschenmassen weg von dem gewaltigen Naturschauspiel hin auf das Schauspiel, das ihr ihnen darbietet. Und wie fühlt ihr euch? Wahrscheinlich genauso, wie dieses arme Ehepaar in Krimmel sich gefühlt hat, beschämt. Diese Szene war eine Demütigung für das Kind und seine Eltern. Die Leute sind stehen geblieben und haben gegafft, sie haben getuschelt und sie sind mit vermeintlich guten Ratschlägen auf das Kind, auf die Eltern zugegangen und mich eingeschlossen. Sie haben gedacht, zum Glück bin das nicht ich. Der Volksmund sagt bei uns, wie der Herr, so ist gescher. Mit anderen Worten, was die Kinder tun, das fällt auf die Eltern zurück. Das Mädchen hat nicht nur sich selbst bloßgestellt, sondern automatisch auch seine Eltern. So, jetzt drehen wir den Spieß wieder um. Jetzt ist Gott wieder der Vater und wir sind das schreiende Mädchen. Ja, jedes Mal, wenn wir sündigen, beschämen wir uns selbst und unseren Vater im Himmel. Manchmal geschieht es im Verborgenen, aber manchmal sieht es die ganze Welt. Und jedes Mal ist es ein Schauspiel der Demütigung. Eine Demütigung vor der ganzen Welt, dass Gott bloßstellt und dafür sorgt, dass man ihn verspottet, dass man ihn auslacht und dass man sich von ihm abwendet. Jedem, der Gott mit Schmutz bewerfen will, dem liefern wir das Material Freihaus. Wie können wir das verhindern? Indem wir uns von Gott zu wohlgeratenen Kindern erziehen lassen. Bis jetzt haben wir uns mehr mit kleinen Kindern beschäftigt. Und im dritten Punkt wollen wir uns etwas der weiteren Entwicklung zuwenden und den Blick etwas weiter weg vom Individuum und mehr auf die Menschheit als Gesamtes richten. Ein Kind bleibt nicht immer Kind. Es wächst heran und wird zu einem erwachsenen Menschen. Im Laufe der Jahre verändert sich damit aber nicht nur das Kind, sondern es verändert sich auch die Beziehung zu seinen Eltern. In den ersten Jahren müssen die Eltern nahezu jeden Handgriff für ihre Kinder übernehmen. Ein neugeborenes Kind, das kann nun mal außer Schreien nichts tun. Aber je reifer die Kinder werden, desto selbstständiger werden sie und desto mehr Verantwortung können sie auch übernehmen. Irgendwann sind die Kinder dann berufstätig, sie ziehen von zu Hause aus und gründen eine eigene Familie. Die aktive Einflussnahme der Eltern in den Alltag der Kinder, der geht sukzessive zurück. Und dabei ist es jetzt nicht so, dass die Eltern sich nicht mehr für ihre Kinder interessieren und nicht mehr für sie da sind, aber die Kinder bekommen einfach Schritt für Schritt immer mehr Freiheiten. Meine Eltern zum Beispiel, die sitzen hier, sie sind nach wie vor für mich da, wenn ich sie brauche. Und sie sorgen sich um mich und sie haben Acht darauf, dass es mir gut geht. Aber ich bin nun ein erwachsener Mensch. Ich bin selbst für meinen Lebensunterhalt verantwortlich. Und wenn ich einmal mein Zimmer nicht aufgeräumt habe, werden mir meine Eltern kein Fernsehverbot mehr erteilen. Hoffe ich. Und ein ähnliches Verhalten sehen wir auch bei Gott im Verlauf der Menschheitsgeschichte. Zunächst ist die Menschheit jung und unerfahren. Dementsprechend wendet sich Gott nachhaltig und intensiv der jungen Menschheit zu und macht das Einzelschicksal vieler Einzelpersonen auch zum Schicksal der Menschheit. Dies hält auch dann noch an, als die Ära des Volkes Israel beginnt. Ich nenne diese Zeit jetzt einfach mal den Schulanfang. Danach kommt die Zeit der Könige, sozusagen die Teenie-Jahre, in denen das Verhältnis zu Gott oft schwankt und immer mal wieder emotionale Konflikte vorkommen und in denen man sich auch manchmal für einige Zeit aus dem Weg geht. Und dann kommt eine Zäsur. Der Messias stirbt am Kreuz für die Sünden der Menschheit. Ab hier ändert Gott sein Verhalten. Das hat Jesus in einem Gleichnis beschrieben, das ich auszugsweise vorlesen möchte. Die Knechte des Hausherrn traten hinzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er dann Unkraut? Er sprach zu ihnen: Das hat ein Feind getan. Da sprachen die Knechte: Willst du also, dass wir hingehen und es ausjäten? Er sprach: Nein, auf dass ihr nicht zugleich den Weizen mit ausrauft, wenn ihr das Unkraut ausjätet. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und um die Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen: Sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, damit man es verbrenne. Aber den Weizen sammelt in meine Scheune. Das war ein Auszug aus Matthäus, Kapitel 13, Verse 27 bis 30. Ja, Jesus sagt: Lasst beides miteinander ausreifen bis zur Ernte. Das ist ein Einschnitt in der Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Die Menschheit ist sozusagen volljährig geworden. Bislang hat Gott noch viel mehr die Menschheitsgeschichte geführt. Er hat Nationen gegen Israel in den Krieg geschickt und auch umgekehrt Israel in den Krieg gegen andere Nationen, um diese zu erziehen. Und in der Regel erfolgte in dieser Zeit eine Strafe auf dem Fuße, ebenso wie man es bei einem Kleinkind tut. Aber nun ist die Menschheit älter geworden. Wir haben die Bibel, wir haben einen Missionsbefehl und wir haben ein paar tausend Jahre Erfahrung in Form unserer Geschichtsschreibung, zu der übrigens auch die Bibel gehört. Es ist nun nicht so, dass Gott die Hände in den Schoß legt. Er kümmert sich nach wie vor um jeden einzelnen Menschen und auch um das große ganze Weltgeschehen, ganz so, wie eben auch Eltern noch für ihre Kinder da sind. Aber Gott lässt nun auch Fehlentwicklungen gewähren und das Böse ausreifen. Das bedeutet jetzt nicht automatisch, dass die Menschheit dadurch erwachsener oder reifer geworden wäre. Genauso wenig wie ein 18. Geburtstag einen Menschen zu einer vernünftigen Person macht. Vielmehr markiert dies einen Wendepunkt im Handeln Gottes. Für uns persönlich heißt das mehr denn je, dass wir selbst auch verantwortlich für unser Handeln sind. Dass wir dereinst vor Gott Rechenschaft dafür ablegen müssen. Der gläubige Mensch ist nicht mehr unter dem Gesetz, das konkrete, detaillierte Handlungsanweisungen gibt. Alles ist uns erlaubt, schreibt Paulus, aber nicht alles dient uns auch zum Guten. Mit dieser großen Freiheit, die wir haben, haben wir gleichzeitig auch eine große Verantwortung für unser Handeln. Es liegt an uns, Gott gehorsam zu sein und ihn durch unser Leben zu ehren. Gott streckt uns seine Hand entgegen und es liegt an uns, sie zu ergreifen und die Beziehung zu ihm zu vertiefen. Ich möchte mit einer kurzen Zusammenfassung schließen. Erstens, Gott handelt aus Liebe an seinen Kindern und auch wenn wir durch eine Dummheit die Beziehung getrübt haben, so ist sie damit nicht beendet. Zweitens, Gott erzieht seine Kinder hin zu wohlgeratenen Menschen, damit sie ihm Ehre bereiten. Und drittens, lasst uns unserer Verantwortung nachkommen, indem wir Gott gehorsam sind und damit seine Erziehung an uns wirksam wird, damit wir durch unser Leben ihm Ehre bereiten. Amen.